Ihr seid das Licht der Welt, ist der kurze, prägnante Predigttext heute. Ich lese ihn im Zusammenhang aus Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde, doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Und versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen.
Das ist wunderbar, dass in diesem Raum so viel Licht ist. Das ist wunderbar, dass es Menschen gegeben hat, die auf die tolle Idee kamen, in Hauswände Fenster einzubauen. Anders als bei den Schildbürgern, die das vergessen hatten. Wir haben viel Licht hier. Ich bedanke mich bei Irina für die tolle Musik, Rita für die Moderation, Technik. Ihr alle bringt Licht hinein und hier stehen auch wunderschöne Sonnenblumen, die schon mit ihrem Namen ausdrücken, wie wichtig sie sind, um das Licht des Himmels weiterzugeben, die Sonnenblumen. Wenn es heute um Licht geht in diesem Gottesdienst, dann muss man natürlich auch das Wort Finsternis und Dunkelheit benennen. Reinhard hatte das vor zwei Wochen so schön mit dem Bild da vorne gezeigt. Licht kommt dann besonders zur Wirkung, wenn es auch Dunkelheit gibt. Wobei die Dunkelheit nicht erstrebenswert ist. Das habe ich gerade wieder erlebt. Letzte Woche waren die Enkel aus Bayern zu besuchen. Ich sagte zu dem einen, geh doch mal runter und hol noch das und das im Keller. Und auf einmal merkte ich, soll ich mitgehen? Ja, ja. Und dann gingen wir gemeinsam in den Keller. Dunkelheit und Licht, zwei gewaltige Worte. Und die werden heute in verschiedener Form ständig vorkommen. Das Licht, nach dem wir uns sehnen, und die Dunkelheit, vor der wir uns fürchten. Und jeder von uns bringt Licht hier hinein. Ich habe mich mit einigen unterhalten über ihre Urlaubserfahrung. Da war so viel Strahlen und Glänzen, das war schön, mit euch über eure Urlaubserfahrung zu sprechen oder Wochenerfahrung. Aber jeder von uns bringt auch Dunkelheiten mit herein. Rita hat uns ein Stück weit in ihr Herz schauen lassen. Und wenn wir ehrlich sind, in jedem von unseren Herzen ist auch Dunkelheit. In jedem von unseren Herzen ist auch Finsternis. Und da ist auch Angst, die durch die Finsternis ausgelöst wird. Und ein Gottesdienst ist exakt der richtige Ort, wo ihr all euer Licht und all eure Dunkelheit hineinbringen dürft. Wo denn sonst? Wo denn sonst als hier im Gottesdienst? Mir geht das Herz über, wenn ich über Licht nachdenke. Das ist naturwissenschaftlich, das ist erfahrungsmäßig, das ist urlaubsmäßig, das ist so toll, über Licht nachzudenken. Da wird man gar nicht fertig. Da kommen ständig neue Gedanken. Heute Morgen guckt die Erste mich an, sagt ich, ja, ich denke gerade an die Predigt und da ist schon wieder ein neuer Gedanke. Also, richtet euch mal auf 2 Stunden Predigt ein, aber das haltet ihr aus. Nein. 1,5 Stunden reichen auch. Wenn ihr die Bibel aufschlagt, diese dicke Bibel da, und dann seht ihr, dass Gott von Anfang an, ganz vorne auf der allerersten Seite bis ganz hinten hin, einen Lichtbogen schlägt durch die gesamte Welt, durch das gesamte Universum, durch dein und mein Leben. Am Anfang erstrahlt Gottes Licht über dem Weltchaos. Was für ein tolles Bild. Gottes Licht erstrahlt über dem Weltchaos. Und stellt euch da nicht einfach hier 220 Volt Lichtschalter an, Licht oder sowas. Na, das ist viel, 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 viel zu klein. Gottes Licht ist viel, viel mehr als Elektronen. Gottes Licht ist viel, viel mehr als 10.000 Volt. Gottes Licht ist weit größer als jede Physik. Physik ist ein Teil des Lichtes, das Gott uns schenkt. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ich wünsche mir ganz konkret, dass heute in diesem Gottesdienst in den Dunkelheiten, die wir mitbringen, in dem Chaos, das wir in unserem Herzen mit dem wir uns herumprügeln, dass da Gottes Licht aufgeht. In deinem Chaos, in meinem Chaos, in unserem Chaos, da soll heute Gottes Licht aufstrahlen. Heute Morgen habe ich zum Beispiel entdeckt, dass dann einen halben Satz weiter steht: Und Gott trennte das Licht von der Finsternis. Ich versuchte das der Esther zu sagen, was ich gerade entdeckt habe. Gott trennte das Licht und die Finsternis. Und Gott möchte nicht, dass wir im Finstern leben. Wenn ihr das mitnehmt, und da könnt ihr die Ohren schon zuklappen und könnt sagen, ich habe genug gelernt in diesem Gottesdienst. Und Gott sprach, es werde Licht, und Gott trennte die Finsternis vom Licht. Habt ihr schon genug für diese ganze Woche? Und es gibt so viele Hinweise auf das Licht Gottes im Alten Testament. Das Alte Testament ist ja der dicke Teil der Bibel. Habt ihr euch da schon mal dran getraut, an diesen dicken Teil? Traut euch da dran. Da steht nicht immer das Wort Licht, aber gemeint ist an vielen, vielen Stellen das Licht. Da gibt es viele Worte, die das Licht beschreiben. Lest das. Und da hat er zum Beispiel einen Propheten, den Jesaja. Und das ist ein toller Mann, weil der eben von diesem Licht reden kann. 800 vor Christus, stellt euch das mal vor, knapp 3000 Jahre, das sagt er schon: Mache dich auf und werde Licht. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mache dich auf und werde Licht. Zu wem sagt er das denn? Und ich denke, es ist zutiefst ein Hinweis auf den Lichtbringer Gottes, auf Jesus. Aber natürlich ist es auch eine Prophetie, die für dich und für mich gilt. Mache dich auf und werde Licht. Ist ja auch eins unserer Lieder. Mache dich auf und werde Licht. Wenn ich jetzt singen könnte, würde ich das spontan anstimmen. Und dann in der Mitte der Zeiten, Anfang und Ende der Welt und in der Mitte der Zeiten, da kommt Jesus, Gottes Lichtbringer. Und ich habe manchmal gedacht, warum kommt er denn zu diesem Zeitpunkt? Warum ist er denn nicht schon viel, viel früher gekommen? Nötig wäre es ja gewesen. Und ich denke, vielleicht, weil damals die Zivilisation schon so weit gediehen war, das Römische Reich, alle waren stolz, was wir gemacht haben. Vielleicht war das der richtige Zeitpunkt. Viel, viel stolzer als die Babylonier, die den Turm bauten, waren die Menschen zur Zeit Roms. Wir haben ein Weltreich gemacht. Köln wurde damals gerade so etwa gegründet zu diesem Zeitpunkt. Wir haben ein Weltreich gemacht. Poh, uns kann niemand etwas. Wir haben unsere Legionen überall in der Welt stehen. Zeigt euch, wenn ihr uns, außer die Gallier natürlich, ne? Die haben natürlich in diesem kleinen gallischen Dorf dem römischen Macht widerstanden. Kleiner Witz am Rande. Aber ansonsten hatten die Römer niemand als Gegner. Und zu diesem Zeitpunkt, als wir so stolz waren auf unsere Zivilisation, und die haben ja tolle Dinge gemacht, die Römer, zu dem Zeitpunkt kommt Jesus, der Lichtträger Gottes. Und in der Mitte der Zeiten sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Darüber werden wir jetzt gleich nachzudenken haben. Rita hat ja schon viel dazu gesagt. Und er sagt auch nicht, für diese Woche habe ich mal einen kleinen Auftrag für euch, seid mal ein bisschen das Licht der Welt. Dieser Auftrag steht seit 2000 Jahren. Und wenn Jesus erst in 1000 Jahren wiederkommt, steht er eben noch weitere 1000 Jahre. Und das Schöne ist, dass Gott in jeder Generation, 1000 Jahre sind so etwa 40 Generationen, wenn ich das so im Kopf überschlage, Gott wird in diesen 40 Generationen, in dieser ganzen Welt Menschen finden, die ihn als das Licht bezeugen. Da bin ich sehr sicher. Das hat er seit 2000 Jahren schon gemacht und das wird er auch weiterhin tun. Also, dann wenden wir uns mal Jesus zu, der uns mit diesem Wort so erschreckt. Ihr seid das Licht der Welt. Rita hat das ja schon sehr, sehr deutlich werden lassen. Dieses Licht, von dem wir reden, ist nicht das Licht der Physik, hatte ich vorhin gesagt. Keiner von uns erschrickt, wenn Licht angeschaltet wird. Alles physikalische Licht geht nur bis hierhin oder bis hierhin. Weiter kommt es nicht. Aber Gottes Licht geht auch in die Tiefen meines Hirnes, es geht in die Tiefen meines Herzens. Gottes Licht kennt meine Geschichte, die schon gelaufen ist, kennt die Gegenwart, in der ich lebe und kennt die Zukunft, von der ich noch keine Ahnung habe. Das ist das Besondere an Gottes Licht. Und die Bibel macht immer wieder deutlich, wie wir davor Angst haben und erschrecken, vor diesem Licht Gottes. Will ich das? Will ich mich dem aussetzen? Wir erschrecken, wo Jesus mit seinem Licht uns nahe kommt. Ihr kennt noch die schöne Geschichte, als Jesus dem Petrus ganz nahe kommt. Und auf einmal macht Petrus Erfahrungen, von denen er bislang keine Ahnung hat. Und seine Reaktion ist, Herr, geh weg von mir, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Das ist genau die Plattform, auf der Jesus uns begegnet. Solange wir nur im Äußerlichen stehen und uns bewegen, alles schön und easy, aber dort, wo Jesus uns auch in unseren Dunkelheiten begegnet und Licht hineinbringt, da beginnt das eigentliche Leben. Rita hat ein bisschen was aus der Bergpredigt schon vorgelesen. Das sind drei Kapitel und wenn du die liest, dann sagst du, Manometer. Manometer, wie viel Mal hält uns Jesus da den Spiegel vor und sagt, so und so und so und so funktioniert ihr als Menschen? Ihr meint, ihr wärt besonders fromm. Ihr meint, ihr wärt besonders heilig. Ihr meint, ihr wärt weiß ich was. Aber ich sage euch, boah, das ist Licht Gottes. Weit größer als jedes physikalische Licht. Stellt euch vor, was das für ein Wunder wäre, wenn gewisse Gestalten der Weltpolitik, deren Name ich jetzt nicht nenne, hier und heute von diesem Licht Gottes getroffen würden. Und wenn sie erschrecken würden wie Petrus und wenn sie sagen würden, geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Stellt euch diese Reaktionen vor. Was wären das für Schlagzeilen morgen in der Zeitung? Wenn in die dunklen Herzen der Kleinen und der Großen weltweit das Licht Gottes einziehen würde, hier und heute. Ja, Jesus, ich doch nicht. Ich bin doch so ein kleines Licht. Mich meinst du doch bestimmt nicht. Ihr seid das Licht der Welt. Ich doch nicht. Habt doch mit Ach und Krach gerade erst so und so viele Lebensjahre. Habt doch mit Ach und Krach einen schönen Beruf. Habt mit Ach und Krach eine Familie gegründet. Aber jetzt noch Licht der Welt. Wo Jesus uns nahe kommt, erschrecken wir, ist die erste Aussage. Und die zweite Aussage ist genau das Gegenteil. Wo Jesus uns nahe kommt, da befähigt er uns. Da gibt er Dinge in unser Leben hinein, die von uns aus nicht gehen, die uns nicht möglich sind. Jesus befähigt uns. Denkt mal an die Weihnachtsgeschichte. Ein paar arme Hirten auf dem Feld haben eine Lichterscheinung, sehen ein Engelchor, hören die himmlische Botschaft. Ein paar arme Hirten, die zunächst erschrecken und denen gesagt wird, fürchtet euch nicht. Das ist der Startpunkt der Zuwendung. Unser Erschrecken wird von Jesus mit diesem anderen Wort aufgefangen, fürchtet euch nicht. Wir werden diese Woche wieder genügend Gelegenheiten haben, daran zu üben. Wie sieht das aus mit Erschrecken und mich nicht fürchten? Fürchtet euch nicht. Das ist eine wunderbare Zusage, mitten hinein in alle Dunkelheiten und Sorgen, die wir haben. Fürchtet euch nicht. Wenn die armen Hirten loslegen konnten und Jesus und Gott zu loben, dann könnt ihr das auch. Das Licht, das ihr gesehen habt, von mehr braucht ihr gar nicht zu reden. Ihr braucht ja keine gewaltige Theologie zu verbreiten. Ihr müsst ja nicht semesterweise Theologie und Philosophie und Psychologie und weiß ich was studiert haben. Redet von dem Licht, das für euch aufgegangen ist. Dieser Petrus, der am Anfang so erschreckt war vor der Nähe von Gott, von Jesus, so erschreckt war, der schreibt später, vielleicht 30 Jahre später, an die Gemeinden in Kleinasien: Ihr seid berufen zu seinem wunderbaren Licht. Punkt. Das darf er und das kann er und das muss er schreiben, weil er das selbst an sich erlebt hat. Ich, der am Anfang gesagt habe, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ich darf es euch jetzt sagen, ihr seid berufen zu seinem wunderbaren Licht, so wie ich auch berufen wurde vor 30 Jahren. So wie im Alten Testament der Jesaja ein großer Schreiber war vom Licht Gottes, so ist im Neuen Testament der Johannes, der Evangelist Johannes, ein wunderbarer Bote, ein großer Schreiber, der ganz viel vom Licht schreibt. Und Johannes sagt, gibt ein Eigenzeugnis von Jesus weiter: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finstern leben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis leben, sondern das Licht des Lebens haben. Ist das nicht toll? Das Licht des Lebens also für meinen gesamten Lebenslauf, bis ich mit 80, 90 dann sterben werde. Für mein ganzes Leben. Ich bin das Licht des Lebens. Wer von euch hat als Kind in seinem Kinderzimmer solche grün leuchtenden Sternchen oder andere Figuren an der Wand oder an der Decke hängen gehabt? Ina, Lena, Tillmann. Ja, einige hatten, das hatten wir auch schon damals, diese schönen grün leuchtenden Figuren. Na, jetzt würde ich, wenn ich jetzt fragen würde, was ist denn die Chemie und die Physik hinter diesen grün leuchtenden Dingen? Das wäre doch Quatsch. Das interessiert doch überhaupt niemand. Diese grün leuchtenden Figuren, ich muss nur wissen, dass ich die jetzt, heute an die Sonne legen muss, damit die aufladen, damit die Licht aufsaugen. Und heute Nacht, wenn ich dann in meinem dunklen Kinderzimmer oder wo auch immer bin, und dann haben die dieses tolle, also für mich ist das ein tolles Licht, dieses gelblich-grünliche Licht von diesen Figuren, das habe ich. Und wo habe ich das? Ah, hier habe ich das. Ich habe sogar ein Beutelchen mit diesen Dingern da mitgebracht, ne? Ist gar nicht so leicht. Ich bin gestern, dachte ich, das ist ganz easy, sowas zu kaufen. Ist aus der Mode. Mit Ach und Krach bei der Meierschen habe ich da noch ein Beutelchen von diesen Dingen da erwischt. Hm? Diese Lichtdinger. Nehmt einfach mal diese Lichtdinger und sagt einfach, mein Leben ist wie so ein Sternchen. Ich setze es dem Licht von Gott und von Jesus aus. Ich lade auf bei Jesus, bei Gott. Ich lade Licht auf. Ich habe es nicht erfunden, das Licht. Ich lade es nur auf. Und dort, wo ich in die Dunkelheit komme, da leuchtet dann dieses Licht. Ich werde es übrigens da hinlegen gleich, das kann ich sofort machen. Ich lege es sogar auf die Bibel, aus der Rita das gerade vorgelesen hat. Und wer möchte, darf sich da so ein Sternchen mitnehmen und das aufladen. Und heute Abend erinnert ihr euch wieder, ich brauche mich nur dem Licht von Jesus auszusetzen und darf strahlen, ohne etwas von Chemie, Physik, Theologie oder sonst was zu wissen. Ich möchte im Licht von Jesus leben und dieses Licht in mir wirken lassen. Ich möchte noch einen kleinen Satz dazufügen. Jesus sagt, euer Licht soll vor den Leuten leuchten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ist das nicht ein schöner Satz? Euer Licht soll vor den Leuten leuchten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Paulus schreibt mal an die Gemeinde in Ephesus, auch in Kleinasien, heutige Türkei: Die Frucht des Lichtes besteht in was besteht die Frucht des Lichtes? Quiz, Bibelquiz, Bibelquiz. In was besteht die Frucht des Lichtes? Wer gewinnt, kriegt 3 Sterne. Sie besteht in Gütigkeit, also ich hätte es auch nicht spontan gewusst, ehrlich. Sie besteht in Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und wenn ihr den dicken Teil der Bibel, das Alte Testament, lest, beim Propheten Micha, dann steht es da auch ganz ähnlich drin. Uralte Weisheiten. Die Frucht des Lichtes besteht in Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Lebt Gütigkeit, lebt Gerechtigkeit, lebt Wahrheit. Das ist es. Um mehr geht's nicht. Und das ist schon schwer genug. Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Lebt das. Und dann dürfen wir lernen, wie gute Werke und Früchte in uns heranreifen. Nicht, weil wir so toll wären, sondern weil wir uns immer wieder dicht zu Jesus halten. Dann wachsen diese Dinge. Dann dürfen wir erleben, wie unsere Umgebung hungrig wird. Rita hat es so schön gesagt, wie diese Nachbarin fragte oder sagte: Ich beneide dich auf dich. Ich beneide dich um deinen Glauben, der in harten, dunklen Zeiten heranwächst. Und dann dürfen wir erleben, wie unsere Umgebung beginnt, nach oben zu blicken. Das ist ja das Tragische, was uns heute nachgesagt wird. Seit 20 Jahren gucken wir ja alle nach unten. Wir sind ja, wahrscheinlich sind wir in 40 Jahren alle knickgelähmt oder sowas, oder eine neue Form von Bechterew oder sowas da auftaucht. Unsere Umgebung soll nach oben schauen, sie lernt nach oben zu schauen zu Gott und Gott zu loben. Auch das ist nichts, was heutzutage in unserer Gesellschaft üblich ist, Gott zu loben. Ich freue mich immer, wenn ich unterwegs bin und irgendjemand treffe, der Gott lobt. Das ist toll. Und das soll und darf mehr werden. Lasst uns Gott jede Chance geben, in uns jede Chance geben, dass wir heranwachsen, heranreifen, gefüllt werden mit seinem Licht und es weitertragen, so dass es den anderen hell wird.